uns in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Matthias Reuen, besser bekannt als Dr. Motte. Schönen guten Morgen.
Ich durfte auch einfach Motte zu mir sagen. Schön, dass ihr dabei seid.
Und 1989, da tanzten 150 Techno-Fans bei Nieselregen auf dem Kurfürstendamm. Einige werden sich erinnern, das war der Start der Berliner Love Parade. Wenn Sie sich jetzt in die Situation versetzen, so ein paar Wochen später, Anfang August, wussten Sie damals schon, ja, wir machen auf jeden Fall im nächsten Jahr weiter?
Ja, damals war es ja noch gar kein Techno, das war ja so früh, da konnte eigentlich dann keiner wissen, dass das irgendwann sich mal dahin entwickelt, weil das war eigentlich Acid House damals. Und das hat ja 1988 angefangen mit Acid House und das hat halt dann über England dort dann die Rave-Kultur. Da gab es auch den zweiten Sommer der Liebe, Summer of Love. Und dann gab es plötzlich so Smileys und dann habe ich ein Jahr später, nee, das im September bereits schon in der Turbine Rosenheim, die ich damals auch mitgemacht habe.
Das war Ihr Club?
Mit zwei anderen DJs in Berlin, in Schöneberg war das. Direkt überlegt, lass uns einfach Acid House Partys machen und dann ging das da los. Also man braucht ja nicht viel, man braucht ja Stroboskop und Nebel und dann die Musik an und dann war das ganz, also das war wirklich ein neues Ding.
Und die Idee dazu entstand gemeinsam, glaube ich, mit ihrer damaligen Freundin, einer amerikanischen Multimedia-Künstlerin. Wie hatte sich diese Idee dazu entwickelt? War das so ein, man sitzt zusammen und dann kommt plötzlich so eine Idee oder gab es so einen Prozess?
Also das eigentlich so entstanden, dadurch, dass ich halt die Acid House Partys gemacht habe in unserem Club damals, Turbine Rosenheim, kamen halt dann neue Freunde, weil wir waren dann plötzlich so die eingeschworene Acid-Familie, kamen auf mich zu und meinten, oh, wir waren da in England und wir waren dann auch in Manchester und dann waren dann Underground-Partys, weil es war ja verboten, in England Raves zu machen. Es war wirklich verboten. Es gab den Rave Act von Margaret Thatcher damals, wo dann drin steht, wer tanzt zu sich wiederholenden Rhythmen, begeht eine Straftat.
Und dadurch wurde also es auch
war,
politisch.
Das Tanzen war dann verboten. Also es kommt mir vor, wie als wenn wir jetzt das auch schon wieder haben, weil wir können jetzt ja auch schon wieder nicht tanzen. Ja? Aber das war halt damals in England so und deshalb gab es ganz viele, zum Beispiel auch Piratenradios, die haben dann vom Schiff außerhalb der Meilenzone dann, außerhalb von England dann Radio gemacht. Das ist also auch ein großes Vorbild. John Peel dann, der hat es auch viel Musik dann nach England rein transportiert und wir haben dann halt auch dort dann meinten die Freunde von mir, die dann in Manchester und Sheffield und überall waren, bei den Underground-Partys, da kam dann nach ein paar Stunden, kam dann immer dann die Polizei und hat die Veranstaltungen dann aufgelöst, hat die Anlagen mitgenommen, die Leute standen auf der Straße. Und irgendeiner hatte da einen Ghetto-Blaster dabei und die haben dann einfach auf der Straße weitergetanzt. Und das ist etwas, wo ich dann sagte, das ist eine Idee, wie kriegen wir denn das nach Berlin? Das fand ich so gut, weil Daniele Picciotto und meine damalige Freundin und ich, wir wollten irgendwie das dann, also wir fanden es immer gut, dass auf der Straße getanzt wird. Also wie Karneval in Rio und so weiter, ja. Das fanden wir immer gut. Und das war dann etwas, das hat dann das zusammengebracht. Und irgendwann hatte ich dann die Idee, das war so im Mai 89, dass man einfach eine Versammlung anmeldet und nimmt ein paar kleine Wagen, hat da Musik drauf und dann gehen wir tanzenweise dann für Friede, Freude, Eierkuchen dann auf die Straße.
150 Teilnehmer kamen zur ersten Love Parade. Mit wie vielen hatten Sie eigentlich gerechnet?
Ach, wir haben es einfach gemacht, wir haben nicht errechnet. Das ist dann ja auch zu bürokratisch und was sollen wir denn rechnen?
Man Aber ich glaube, es waren ein paar mehr geplant, oder?
Es war nicht geplant. Es war nur geplant, dass wir mit ein paar Wagen einfach zu unserer Musik auf der Straße tanzen und dann für etwas demonstrieren, was unsere Kultur, unsere neue Kultur werden könnte. Oder man hatte auch gar keine, das war auch alles egal. Wir sind für Friede, Freude, Eierkuchen, also für Abrüstung auf allen Ebenen, für Musik als Mittel der Verständigung, also für eine neue Kommunikationsweise, also nicht reden, sondern hören, Musik hören, dazu tanzen. Und für die gerechte Nahrungsmittelverteilung, dann haben wir einfach getanzt. Weil warum sollen wir denn reden, wenn man Worte immer nur missverstanden werden können und Verwirrung schaffen, wie das auch heute stattfindet gerade wieder, ist eigentlich, haben wir das gemacht, was auch am Ende auch im Grundgesetz steht. Wir haben uns unter freiem Himmel versammelt. Und mehr steht da nicht.
Sie war als politische Versammlung angemeldet, die Love
Parade? Ja, schon, weil man muss es ja irgendwie begründen, weshalb man sich versammelt. Das steht auch dann in den weiterführenden Gesetzen drin und so weiter. Irgendeinen Grund hat man halt. Und eigentlich kann niemand, weil das auch im Grundgesetz uns zugesichert ist, dass wir uns friedlich versammeln unter dem freien Himmel, ist das unser Grundrecht. Und nichts anderes haben wir gemacht.
Und die Botschaft haben Sie gerade schon genannt. Da gab es ja einige Kritiker, die gesagt haben, naja, die politische Botschaft ist eher dürftig. Hat sie das getroffen?
Naja, es ist halt so, man lebt in einer freien Welt und jeder kann eine Meinung haben. Und das ist auch in Ordnung so. Ich habe ja auch eine freie Meinung und jeder steht eine freie Meinung zu. Jetzt müssen wir aber immer gucken, am Ende dann, was ist unsere Motivation? Und meine Motivation ist immer, alle Menschen haben ein Recht, glücklich zu sein. Und das möchte ich gerne eigentlich dann, wenn wir jetzt dann sagen, wir machen wieder eine Parade nächstes Jahr und haben das auch in der Vergangenheit so getan. Das, was wir da hatten, war genau das, dass Menschen, die diese Musik entdeckt haben, ich habe gerade dieses, kurz gucken.
Dr. Motte ist gerade an seiner Tasche, genau. Und holt ein
Und zwar lese ich gerade wiederholt, weil ich das doch ganz gut finde. Und zwar DJs berichten einfach, da ist dann Miss Kitten, Corvin Dalek und alle möglichen Leute sind da drin, die in der Anfangszeit so in München, Nürnberg, Mannheim und so weiter angefangen haben in den Nullerjahren, nee, also vor 30 Jahren. Techno, wie hat das angefangen? Ja. Lese ich gerade ein Buch, wie das damals war. Und das ist eigentlich so ganz wunderbar. Also Jürgen Teipel mit Mehr als laut, DJs erzählen. Ganz großartig, im Surkamp Verlag.
Ist denn darauf eine Antwort zu finden? Sie haben es eben schon gesagt, es ging ja los mit Acid House. Wie wurde denn aus Acid House dann Techno?
Ja, das ist halt so die Entwicklung. Es gibt halt so den klassischen Acid. Das hat DJ Peer mit Spanky im Studio saßen sie dann und DJ Peer hatte dann die 303 dabei, die TB 303 Bassline von Roland. Das ist ja so eine kleine Silberkiste. Da kann man dann halt mit einem Monophon Synthesizer so Sequenzen dann machen, die sich wiederholen und kann dann mit den Reglern dann arbeiten, kann dann die Frequenzen verändern und so weiter, weiter. Und das hat er dann halt auch gemacht. Und dann irgendwann meinte dann Spanky, komm, ich mach noch mal eine Rhythmusmaschine dazu an, eine Drummaschine. Und dann war der erste Acid-Track, The Acid-Track, dann quasi geboren. Und dann hat ein Freund in Warehouse in Chicago gearbeitet und der hat es dann halt an einem Abend aufgelegt, dreimal. Und er meinte dann, naja, als ich das erste Mal aufgelegt habe, den Track, dann war sofort die Tanzfläche leer. Beim zweiten Mal sind sie dann wenigstens draufgeblieben. Und beim dritten Mal haben sie es dann gefeiert und dann war es ein Hit.
Also man muss hartnäckig dranbleiben und dann setzt sich auch so etwas durch.
Wie auch immer. Also man versucht das halt und wenn man dran glaubt, dann geht das auch weiter. Und das hat dann quasi eine Revolution ausgelöst, weil man hat plötzlich gemerkt, jeder kann mit einer Drummaschine, also das ist so das, was sich bei Punk von Punk auch wiederholt hat, jeder kann am Ende Musik machen und du musst nichts können. Mach doch einfach, was du gut findest. Und das ist also etwas ganz was Neues. Man muss jetzt nicht erst studieren, 1000 Jahre lang, um dann irgendwie haargenau von einem Dirigenten dann dirigiert werden, sondern mach doch einfach, was dir jetzt gerade einfällt.
Und wir sind jetzt gerade etwas abgedriftet in die Musikgeschichte des Techno. Wenn man an die Love Parade denkt, dann kann man das natürlich heute nicht machen, ohne an das Unglück von Duisburg zu denken. Sie waren damals nicht mehr Veranstalter, haben aber dennoch mal gesagt, sie fühlen sich mitverantwortlich. Inwiefern?
Die Love Parade war ja 2005 mehr oder weniger insolvent. Wir hatten 2004 und 2005 keine Veranstaltung machen können, weil wir 2001 eine Situation hatten. Es gab eine Gegendemonstration gegen die Love Parade. Und die hieß dann Wir für den Tiergarten. Das waren so 20 Berliner, die Love Parade gehasst haben. Deshalb haben wir auf unser Recht geklagt damals und haben vor den Verwaltungsgerichten in Berlin, Leipzig und am Ende auch in Karlsruhe mal verloren. Weil die haben ja gesagt, zu wenig Inhalte. Wir wollten aber eigentlich an unserem angestandenen Platz demonstrieren, an dem angestandenen Tag und so weiter, konnten das dann nicht. Deshalb haben wir dann Sponsoren, sind dann abgesprungen und hatten dann in der Folge daraufhin 2002, 2003 konnten wir das noch machen. 2003 haben wir dann Geld auch von Berlin gekommen und wir waren dann kurz vor der Insolvenz und haben 2005 deswegen.
2004 war sie schon ausgefallen.
Wie bitte?
2004 war sie, glaube ich, schon ausgefallen.
Und 2005 dann auch ausgefallen leider. Und das war schon eine Katastrophe. Und dann hat die Mehrheit der Gesellschaft hat dann beschlossen, wir verkaufen das jetzt. Und ich habe immer gesagt, ihr macht eigentlich einen Fehler, weil die Love Parade ist ja nicht nur ein Warenzeichen und etwas, was man lizenzieren kann und damit Geld verdienen kann, sondern es ist ja eine Kulturmarke. Wir haben hier in den letzten 12, 13 Jahren damals dann bis dahin etwas entwickelt, was eine neue Kultur geworden, eine Jugendkultur, eine Musikkultur. Und die haben wir ja präsentiert und geschützt. Und das kann man nicht einfach irgendjemandem geben, der davon keine Ahnung hat, wie Rainer Schaller von McFit. Ja? Und der hatte ja dann eigentlich auch was ganz anderes im Sinn. Und daraus ist dann halt am Ende dann mit dem Wegzug von Berlin ins Ruhrgebiet. Das ist ja dann in Essen und in Dortmund dann noch stattgefunden. Sollte eigentlich dann in Bochum auch stattfinden. Da hat der damalige Polizeipräsident auch ein Veto eingelegt. Weil der hatte gesagt, Bochum ist zu klein dafür. Das kann Probleme geben. Und eigentlich hatte der Polizeipräsident von Duisburg hatte auch gesagt, das können wir so nicht machen, das Konzept, was er hier tut, das geht nicht.
Und das muss man verstehen, diesen Hintergrund, um dann auch Ihre Mitschuld nachvollziehen zu können, weil Sie sagen, ja, dieses Kulturgut, das habe ich zu verantworten. Wie haben Sie denn damals von dem Unglück der Love Parade erfahren?
Ich will das gar nicht so sagen, dass ich jetzt das mitverantwortet habe. Aber ich hatte die Möglichkeit, ich hätte für den Verkauf der Love Parade Marke auch ein Veto einlegen können. Und dann wäre das mit der Marke dann nicht passiert, dass sie einfach an irgendwen geht, der keine Ahnung von elektronischer Tanzmusikkultur hat.
Warum haben Sie es nicht getan?
Ich wollte, dass die Love Parade wieder stattfindet. Und deshalb habe ich denen auch zugestimmt. Und dass es dann keine Zusammenarbeitsmöglichkeit gab mit Rainer Schaller, weil der irgendwas anderes wollte. Und ich habe das dann erst 2006 dann verstanden, was er eigentlich wollte. Weil der wollte die Love Parade nur als Werbeevent für seine Fitnesskette benutzen. Und das hat er dann auch von der Steuer abgesetzt. Also es ist dann so, dass er die elektronische Tanzmusikkultur noch von der Steuer abgesetzt hat. Und das führte dann am Ende, weil die Interessen nicht waren, eine Kultur zu feiern und zu zelebrieren, sondern eigentlich nur Rendite zu machen und Gewinne zu verbessern und so weiter, dahin, dass dann am Ende das so egal war, dass da Menschen kommen, dass das dann auf einer Rampe auf der Zuführung und durch den Tunnel in Duisburg zum Gelände dann quasi dann 21 Menschen dann gestorben sind.
Wir wollten über den Love Parade-Prozess sprechen. Als der
dann
jetzt im April zu Ende ging, ohne Urteil, können Sie sich noch erinnern, was da Ihr erster Gedanke war?
Das war in einer Serie, die ich in einem Streaming-Sender im Internet gesehen habe und da gab es in dem Film dann auch so eine Situation, dass dann eine Frau auf Plakattafeln aufgeschrieben haben, someone died and no one was guilty for it. Also übersetzt dann 21 Menschen sterben, ja, und niemand ist verurteilt. Das ist die größte Verachtung, die man den Betroffenen der Katastrophe in Duisburg gegenüber geben kann, dass man einfach sagt, wir finden keinen, der da schuldig ist oder verantwortlich für die Katastrophe ist.
Und dieses Urteil
ist. Wie kann denn das sein?
Dieses Urteil ist nicht anfechtbar, weil es jetzt im Juli verjährt ist durch die 10 Jahre. Sie sind ja mehrfach nach Duisburg gefahren. Mit welchen Menschen haben Sie dort gesprochen? Wie sind Sie auch Betroffenen der Opfer begegnet?
Also es war erstmal so, dass ich das erste Mal, als ich da war, 2010, eine Woche später, dann erstmal nur so da war und habe dann später auch dann Kontakt aufgenommen oder auch Kontakt gehabt, weil ich dann ein Jahr später auch bei dem Jahrestag auch wieder da war. Da war ich in Folge dann 5 Jahre immer wieder da und habe auch mit Gespräche geführt und so weiter. Und alle haben sich sehr darüber gefreut, dass, obwohl ich ja damals oder überhaupt mit der Katastrophe nichts zu tun habe, trotzdem mein Mitgefühl gezeigt habe und einfach nur da gewesen bin. Und das ist von den Eltern, die ihre Kinder verloren haben, als auch die psychisch und körperlich traumatisiert wurden, anerkannt worden, weil sie haben gesagt, ich habe gar nichts mit zu tun, aber ich finde es gut, dass ich da bin. Das hat ihnen auch Kraft gegeben dann.
Sie sind, glaube ich, Sie sagten gerade, nach einer Woche sind Sie hingefahren und da haben Sie sich dort auch auf den Boden geworfen. Können Sie diese Szene nochmal beschreiben? Warum haben Sie das getan?
Naja, ich praktiziere ein bisschen Buddhismus. Da gibt's halt so diverse Rituale, wie zum Beispiel auch die Niederwerfung. Und die Niederwerfung ist also die höchste Form der Hinwendung. Und das wollte ich eigentlich auch darstellen. Also, dass ich meine Trauer nicht nur durch einen Kniefall bringe. Man kennt das ja, den Kniefall von Willy Brandt in Polen. Und das ist halt so für mich dann also noch einen Schritt weiter gegangen. Ich wollte eigentlich mit meiner körperlichen Niederwerfung eigentlich meine Trauer ausdrücken und auch mein Mitgefühl ausdrücken. Und deshalb habe ich dann bin ich den Weg abgelaufen mit einer Kerze in der Hand. Mir sind die Tränen runtergeflossen, weil ich das Gefühl von den Tunnel und da dann irgendwie stundenlang dann da auf der Stelle zu stehen und dann auch keinen Ausweg dazu finden, Und dann stolpern dann Menschen übereinander und fallen übereinander her, weil das waren 10 Menschen pro Quadratmeter in Duisburg.
Es gab ja auch vorher schon Artikel, in denen gesagt wurde, das ist eine Falle, so etwas kann so nicht funktionieren.
Ich habe Freunde von mir, die mich gefragt haben, ja, was denkst du, soll ich da hinfahren? Ich habe immer abgeraten, weil eine Menschenmenge, und man hat ja auch da 1 Million Menschen erwartet, über einen Ein- und Ausgang in einem abgesperrten Gebiet, das kann nur Probleme geben. Weil das keine dezentrale Zugang und auch keine Möglichkeit, das dezentral irgendwie auch wieder zu verlassen, wie das in Berlin zur Laborate in Zeiten im Tiergarten gewesen ist. Da war immer alles entspannt. Da gab es auch dann immer auch keine Knotenpunkte. Es war immer dezentral und auch schnell eine Entspannung, die dann immer wieder auftrat. Das war in Duisburg nicht möglich. Weil was ich dann auch interessant finde, ist, warum hat man nicht ein bisschen mal geguckt, hat eventuell die Polizei auch Fehler gemacht? Da ist dann aber vom Innenminister von NRW die Hand drüber gehalten worden und hat gesagt, da wird nicht nachgeguckt. Also gibt es doch dann da eventuell die Möglichkeit, dass man auch gucken muss, welche Fehler hat die Polizei gemacht? Weil was ich weiß ist, was mir auch erzählt wurde, ist, dass das war glaube ich um 16.30 Uhr, hat dann, nachdem der Zugang vom Tunnel auf die Rampe gesperrt wurde, das wieder komplett geöffnet. Und dann standen aus allen Richtungen, also es gab 2 Zugänge zur Rampe durch den Tunnel und dann wollten Leute rein zum Gelände als auch raus und die Rampe war knallvoll. Und man sieht auch, dass auf YouTube, sieht man zum Beispiel die Videos, die es da gibt, dass diese Menschenmengen nicht mehr kontrolliert in eine Richtung gingen, sondern es war wellenförmige Bewegung. Und das ist kurz vor einem Kollaps. Und das gab ja dann auch sogar Bauzäune, die da auf dem Boden lagen und darüber sind die Leute gestolpert und dann gab es totale Katastrophe, dass dann Menschen unter dem Druck der übereinanderliegenden Menschen dann gestorben sind.
Braucht es eine Neuauflage der Love Parade? Diese Frage haben Sie aufgeworfen. Welche Antworten haben Sie bekommen?
Also wir haben die Frage gestellt am 13. Januar. Da haben wir halt bekannt gegeben, dass wir das gerne wieder machen würden. Wir hatten eine Pressekonferenz in Berlin und haben dann gesagt, naja, wir stellen mal die Frage an alle, ob ihr es wirklich wollt. Und das war dann auch ein ganz guter Start. Wir haben inzwischen 23.000 Leute, die 5 Euro gespendet haben. Und auf unserem Modell in Berlin kann man das auch sehen. Wir haben in der Mall of Berlin, das ist auch nicht nur die Mall of Berlin, weil das eigentlich dann einfach bloß ein Ding ist, sondern da ist auch früher zur Love Parade-Zeiten auch immer Sven Feht im Tresorgarten aufgetreten. Das ging das ganze Wochenende. Die Love Parade hat in ihren Hochzeiten ganz viel Geld nach Berlin gespült und auch in die Clubs. Also ein Freund von mir hatte mich vor ein paar Jahren angerufen und meinte, ich muss nochmal Danke sagen, Motte, weil ihr habt wirklich Geld in die Stadt gebracht und auch in die Clubs, weil wir haben in dieser Zeit eine Woche, also von Mittwoch bis Mittwoch um die Love Parade herum, 10.000 Leute haben Eintritt bezahlt. Davon konnten die einfach wirtschaften. Das hat wirklich auch die Arbeit verbessert und so weiter. Und es war einfach, die Stadt war voll, es war voller Euphorie, die Menschen waren glücklich und wir haben getanzt und getanzt. Naja, und dann haben wir halt dann gemerkt, dass dann auch ein Zuspruch ist. Und die Leute haben sowieso die ganzen letztlichen Jahre sowieso immer gefragt, Dr. Motte, wann kommt denn die Love Parade nach Berlin zurück?
Und das, Sie sagten gerade, im Januar haben wir die Frage gestellt, dann kam Corona. Es gab jetzt zum Beispiel im Juni eine Schlauchbootparty auf dem Landwehrkanal. Und da hat die Clubszene sich anschließend auch sehr entsetzt gezeigt, weil dort überhaupt keine Abstandsregeln eingehalten wurden. Wie kann denn eine Love Parade unter Corona-Bedingungen stattfinden?
Also da ist natürlich so, das wissen wir auch noch nicht. Das weiß keiner, weiß es bis jetzt. Und wir haben jetzt mal erstmal geplant. Und man wird natürlich dann die Hygienebedingungen dann natürlich auch einhalten müssen. Das gilt für alle. Wir machen ja etwas, jetzt keine Kritik an irgendetwas, sondern wir wollen ja unsere Kultur zelebrieren. Weil wir werden den Feiertag der elektronischen Tanzmusik weltweit ausrufen. Und der muss, das was wir in den 90ern gemacht haben, dann auch entsprechend zelebriert werden. Und wir wollen eigentlich auch mit dem Zurückholen der Spirits der Love Parade nach Berlin, wollen wir auch ein neues Kapitel aufschlagen. Nachdem jetzt 10 Jahre die Love Parade nicht stattgefunden hat, wollen wir jetzt, wir sehen ja, die Kultur existiert. Es gibt unheimlich viele Künstler, es gibt unheimlich viele Clubs, Festivals und alles. Und das wollen wir gerne zeigen, wie sieht diese Kultur aus. Das wollen wir gemeinsam zelebrieren mit einem Aufzug. Am 10. Juli starten wir am Wittenbergplatz mit einer Neuauflage der Love Parade und wir nennen sie Rave the Planet. Und jeder, der das unterstützen möchte, kann das gerne unter www.ravestheplanet.com und kann uns auch in den sozialen Netzwerken gerne folgen.
Ja, 23.000 Menschen sagten, sie haben sie bereits unterstützt. Das wird nicht reichen. Und es gibt natürlich auch andere Stimmen. Per Mail ins Studio zum Beispiel hat sich Lisa Heinz aus Stuttgart gemeldet und schreibt, Techno und die Love Parade haben in der kommenden Zeit nichts mehr verloren. Was sagen Sie solchen Stimmen?
Techno ist von so vielen Künstlern produziert, weltweit. Es gibt sehr viele Festivals, die Techno-Musik, also in ihrer ganzen Bandbreite, also von Ambient bis Hardtech und Speedcore, wie das auch alles heißt, eine ganze Bandbreite, beide der elektronischen Tanzmusik. Und da zähle ich auch Psytrance dazu, da zähle ich auch Hausmusik dazu und alles, die ganze Bandbreite wollen wir präsentieren.
Ganz unterschiedliche Stimmen zu einer Neuauflage der Love Parade in Berlin. Dr. Motte ist zu Gast in SWR1 Leute. Karin aus Karlsruhe meldet zum Beispiel gerade, ich finde Techno klasse, ich war schon mal in Zürich auf der Street Parade. Das war eine Mega-Stimmung. Verstehe nicht, dass es da Gegner gibt. Das ist doch mal was Besonderes und alle tanzen zu dem Sound. Und dann meldet sich Dieter Galle. War ja ein genialer Schachzug von Dr. Motte, diesen Lärm als politische Demo zu verkaufen. Die Beseitigung der ungeheuren Müllberge haben Sie und ich und alle anderen, ob teilnehmend oder nicht, bezahlt.
Und mein Kommentar dazu?
Und jetzt der Kommentar von Dr. Motte dazu.
Musik? Ist doch kein Lärm.
Wir hören mal rein. Und der nächste Kommentar kommt hier gerade an von Jochen Scholz und schreibt mehr. Dr. Motte, wann haben Sie denn zuletzt aufgelegt?
Zuletzt aufgelegt, also so richtig im Club, das war am 14. März. Dann hatte ich, glaube, gefühlte Vierteljahr keinen Auftritt, weil ja alles zu ist. Und das war dann das nächste Auftritt. Danach war dann in der Nähe von Dresden in Freital, Kulturfestival Freital. Da habe ich sogar Geld dafür bekommen, weil das auch mit Steuergeldern unterstützt wurde, dass dann dort halt eigentlich ein Straßenfestival, Kulturfestival in der ganzen Stadt stattfindet. Das war dann nur noch ein Streamingfestival. Und den letzten Auftritt hatte ich jetzt am Freitag. Das war sehr schön in Görlitz an der polnischen Grenze, Open Air.
Wunderbar. Was kann Musik bewirken? Wir erleben das ja gerade. Hier gibt es Fürsprecher, hier gibt es auch Kritiker. Also das wird ganz unterschiedlich diskutiert. Sie sind ja in der Szene drin, Sie sind ein Teil dieser Szene. Was macht die Musik mit Ihnen?
Mich macht die Musik frei, weil sie eigentlich von mir nichts will, sondern sie gibt mir einen Rhythmus, zu dem ich tanzen kann und sie zeigt meinem Gedanken, wo die Reise hingehen könnte. Und ich kann mit meinem Körper hier auf der Tanzfläche tanzen, bin aber im Geiste in neuen Dimensionen, die man neu entdecken kann. Also so verstehe ich das, was da eigentlich passiert. Und der eine mag halt der eine Richtung und der andere mag eine andere Richtung. Und sich darüber zu streiten, finde ich eigentlich sinnlos und auch Quatsch, weil wir wollen doch am Ende doch zusammenkommen und diese gemeinsame Erfahrung machen. Wir in der elektronischen Tanzmusik wollen die Bassdrum und den Bass spüren, um eine körperliche, sinnliche Erfahrung zu bekommen. Und weil wir merken, dass wir dadurch dann uns befreien können. Also wie es auf meinem T-Shirt steht, Music on, World off. Um einfach frei zu werden, um aufzutanken, um neue Ideen zu bekommen, um Ärger loslassen zu können, um zum Beispiel auch Probleme dann dafür auch Lösungen zu finden. Und so weiter und so weiter. Also da gibt es viele schöne Sachen. Und das gemeinsam mit allen zusammen. Und das ist einfach eine schöne Sache, die wir einfach gerne auch mit allem, der das auch mag, auch teilen.
Und jetzt ist gerade die Clubszene natürlich extremst betroffen, auch durch Corona. Das Clubsterben, ist das ein Phänomen der Pandemie?
Naja, wir haben das ja noch nicht. Also das muss man jetzt im Detail dann betrachten, wie die einzelne Situation ist. Ist auf jeden Fall ultra hart. Man hat jetzt hier gefühlte Ewigkeit jetzt keine Einnahmen mehr. Die Kosten laufen ja weiter. Es gibt ja zum Glück dann auch schon Urteile zum Infektionsschutzgesetz. Und da steht dann halt drin, dass man zum Beispiel, also da gibt es auch dann Gerichtsurteile dazu in der Beziehung, dass dann Clubs zum Beispiel die Miete nicht zahlen brauchen, wegen einer Auflage der Behörden, Weil das ist ja weder höhere Gewalt noch selbstverschuldet, sondern das ist ja eine Auflage und eine Gesetzesgeschichte, die wir jetzt hier haben, dass die Clubs jetzt nicht aufmachen dürfen. Und dafür kann der Club ja nicht. Und deshalb kann er dann zum Beispiel sagen, er kann die Miete auf null setzen, braucht also das nicht Stunden und dann später zurückzahlen, sondern kann einfach sagen, hier gibt's ein Schreiben, das steht am Internet, das können wir auch von Rave the Planet auch gerne weiterleiten an andere Clubs. Wir können da auch helfen, unentgeltlich, haben auch einen guten Rechtsanwalt, der auch gerne hilft, dass die Clubs dann halt wenigstens die Mietkosten und alles, was damit zusammenhängt, wenigstens auf null runterfahren kann, um die Zeit, bis es eine Wiedereröffnung gibt, dann weitermachen zu können.
Es gibt Soforthilfen von der Politik, es gibt Spendengelder auch von Fans und dann gibt es aber auch gleichermaßen Kritiker, die sagen, war es nicht immer so, dass die Clublandschaft von Verschiebungen lebt, ein Laden schließt und das bietet dann gleichermaßen wieder Raum für Neues.
Wir sind eine Kultur, die sich 30 Jahre lang entwickelt hat. Und jetzt haben wir eine Situation nicht der Selbstentscheidung, dass ich mit dem Laden jetzt aufhöre, sondern das ist ja jetzt eine Auflage durch die Politik und dafür kann keiner was. Und deshalb ist dann eigentlich die Gesellschaft gefordert, zusammenzuhalten und auch gefordert, das auch mit Steuergeldern dann zu unterstützen, dass dann dadurch nicht so viele Insolvenzen entstehen, weil das sind ja dann auch Probleme für die ganze Branche, weil es ist ja nicht nur, dass der Club nicht existieren kann, sondern das sind auch alle Zulieferer, das sind die Technikhersteller, das sind die Künstler, das sind die Leute, die da arbeiten, also auch ein Riesenfeld von Arbeitsplätzen, die dann alle gefährdet sind dadurch, dass die Clubs nicht existieren, dann kommen auch die Leute nicht in die Stadt, also in Berlin, wenn ich jetzt von Berlin rede. Wir haben, das hat die Club Commission herausgefunden mit einer Studie, einen Umsatz nur durch die Clubkultur von 1,5 Milliarden Euro jährlich in der Stadt, dadurch, dass wir diese Vielfalt an Clubkultur haben. Es kommen wirklich viele Leute, das ist die Gastronomie, das sind die Hotels, das sind die Taxifahrer und so weiter und so weiter. Alle profitieren davon, das bricht gerade weg. Und das bedeutet dann, wenn es sich nicht bald eine Lösung dann zeigt, dann ist diese Vielfalt, die ist dann einfach nicht mehr da.
Und um da zu Lösungen zu kommen, wie kann das aussehen? Ein großes Problem ist ja auch, dass man sagt, in der Clubszene kann man diese Abstands- und Hygieneregeln nicht einhalten. Haben Sie eine Idee, wie es doch geht?
Also wir haben ja Gerichtsurteile. Wir haben auch jetzt dann ein Ausdruck von Rave the Planet, können wir das auch gerne weiterleiten. Man kann zum Beispiel die Miete jetzt dann stoppen. Also die Zahlung der Miete kann man stoppen.
Ich dachte jetzt eher an die Kunden.
Infektionsschutzgesetz.
Ja. Und zwar an die Kunden. Haben Sie dann Appell, wie kann ich mich im Club verhalten, wenn ich Clubgänger bin, damit ich dann auch dementsprechend sicher bin und dennoch die Musik und alles, was dazugehört, genießen kann?
Ja, die Forderung, die jeder stellen kann, ist eigentlich das, was wir ja machen wollen, ist, wir wollen wieder tanzen gemeinsam. Und das ist eigentlich dann so, dass man sagt, wo können wir und wie können wir miteinander tanzen? Weil die Behörden denken ja eigentlich, wir würden, also weil sie halt fernab jeder Realität sind, könnte man sagen, sage ich mit Absicht so. Weil der Veranstalter in Görlitz meinte, dass die immer noch denken, wir würden Paartanz machen. Und das geht natürlich gerade nicht. Aber wir tanzen ja in der elektronischen Tanzmusik und so weiter ja immer jeder für sich. Und das ist halt das Problem, dass es da zu wenig Aufklärung gibt. Und man muss dann halt eigentlich beigehen, muss man sagen, Leute, wir machen das doch so und so. Könnt ihr euch das mal angucken? Das unser Hygienekonzept sieht dann so und so aus. Und können wir das dann vielleicht mal die Veranstaltung jetzt so und so machen, dass wir jetzt hier irgendwie alle trotzdem wieder tanzen können?
Also vielleicht die erste Party dann für die Beamten, die zuständig sind, um sich darüber
ein
Bild zu machen.
Nein, wir wollen das für uns machen. Und die gerne können sich dann die Beamten das anschauen, weil wir wollen in Freiheit zusammen diese musikalische Erfahrung machen, dass wir mit dem Bassdrum zusammen auf den Wellen, dann auf den Basswellen dann quasi in neue Dimensionen reiten.
Wir haben über die Freiheit der elektronischen Tanzmusik gesprochen mit Matthias Reun alias DJ Motte. Und im Tenor kommen
Doktor,
aber auch...
Dr. Motte.
Was habe ich gesagt?
DJ.
Ach so, aber DJ Doktor. Und Doktor gleich zweifach.
Nein, also das ist ja auch nur ein Künstlername.
Ja. Und es kommen aber auch ganz viele Meldungen rein, so im Tenor, ja, dieser Dreck, Drogen und Steuergelder. Wie positionieren Sie sich da?
Es ist ja dann am Ende ja nicht von uns initiiert, dass die Leute dann Dreck machen. Es ist auch nicht von uns initiiert, dass man dann Drogen nimmt, sondern es ist auch ein Spiegel der Gesellschaft. Und da ist dann eigentlich auch insgesamt die Gesellschaft gefragt. Jeder Einzelne ist dann gefordert zu reflektieren, in was für einer Welt will ich eigentlich leben? Wie gehe ich mit meinem Nächsten um, der in meiner Umgebung wohnt? Wie will ich überhaupt mit diesem Planeten? Wie will ich mit zukünftigen Generationen umgehen? Was will ich dann hinterlassen?
Und dennoch sind wir da natürlich auch bei der Frage des Veranstalters, der ja auch eine gewisse Verantwortung hat. Also insofern, wie gehen Sie damit um?
Wir haben alles getan, um das am Montag wieder sauber aussehen zu lassen. Wir haben, und das wird ja auch immer bestätigt von vielen Leuten und auch von Berlin und so weiter, die haben mir gesagt, du, das war schon Samstag, am Sonntag war das schon wieder sauber, der Tiergarten. Die Verantwortung auf der Love Parade in den 90ern, solange wie wir das gemacht haben, bei uns stand die Sicherheit an erster Stelle. Und wenn wir das jetzt in Zukunft machen würden und werden und wollen, wird es genauso wieder sein. Die Sicherheit steht an erster Stelle.
Und jetzt haben Sie einen Vorschlag gemacht, elektronische Tanzmusik als immaterielles Kulturgut von der UNESCO schützen zu lassen. Ist also elektronische Tanzmusik ein bedrohtes Kulturgut?
Darum geht's gar nicht. Es geht einfach darum, um die Situation zu verbessern. Weil wir wollen das ja, also die, die diese Musik lieben, machen, spielen und Veranstaltungen machen und alles Mögliche, das gerne weitermachen. Und das war unter guten Bedingungen. Und wenn ich mir anschaue, wie die Gesetze aussehen, dann ist das nicht besonders hilfreich, weil es ist ja zum Beispiel so, dass diese Kultur wird ja kuratiert. Weil wir wollen einen bestimmten Künstler, einen bestimmten DJ in einer bestimmten Situation haben, in der, also im Prinzip veranstaltet wie ein Opernhaus oder ein Konzertsaal, machen wir unser Programm. Und das ist dann so, deswegen kommen dann Gäste, weil sie diesen einen Künstler oder DJ hören und erleben wollen, in dieser Dekoration, wie wir sie jeden Abend auf neue gestalten. Und das soll bitte dann auch entsprechend gewürdigt werden. Und deshalb ist dann die Überlegung, dass wir dann eine Initiative gestartet haben mit Rave the Planet. Wir würden gerne elektronische Tanzmusikkultur als immaterielles Kulturerbe bei der UNESCO anerkennen lassen. Das ist ein Prozess, der kann bis zu 5 Jahre dauern. Der nächste Einreichungstermin ist jetzt nächstes Jahr im Oktober. Und das würde dann bedeuten, wenn man das bekommt, diesen Status, würde bedeuten, dass ein Club, der elektronische Tanzmusikkultur lebt und zelebriert, dann zum Beispiel nur noch 7% Steuern zahlen müsste. Das wäre also eine Hilfe, weil das dann halt Kunst ist und das ist halt dann 7% Steuern. Dann würden auch zum Beispiel so ein Club dann nicht mehr als Vergnügungsstätte gelten. Das wäre auch im Baurecht und im Gewerberecht eine Veränderung, die positiv bewirken würde, dass denn so ein Club auch in einer Situation entstehen könnte, wo bereits andere Vergnügungsstätten wie zum Beispiel Spielcasino und Portokinos dann trotzdem dann stattfinden kann.
Gibt es denn auch Beispiele schon aus dem Ausland? Wir hatten ja eben einen Kommentar von Karin aus Zürich von der Street Parade und ich glaube, die Schweizer halten das ja anders.
Die sind da sehr innovativ. Das ist also von Vorteil. Es ist zum Beispiel so, dadurch, dass die Street Parade in Zürich seit 1992 jedes Jahr stattfindet, hat das dann auch einen kulturellen Wert. Und Zürich, der Kanton Zürich, hat zum Beispiel gesagt, Techno im Kanton Zürich ist anerkannte, gelebte Kultur. Und alle, also es kommt noch dazu, Open Airs in Zürich sind ebenfalls anerkannte Kultur. Also das ist eine Wertschätzung für eine Kultur des Musikerlebens in der Gemeinschaft, in der Gruppe, weil das viele Menschen halt gut finden. Haben sie gesagt, das fördern wir jetzt dadurch, dass wir das anerkennen als Musikkultur oder auch als gelebte anerkannte Kultur. Es gibt auch andere Beispiele, zum Beispiel Tango ist auch anerkannte immaterielles Kulturerbe und das sollten wir doch mit elektronischer Tanzmusikkultur auch hinkriegen, weil ich kriege immer wieder Berichte von Veranstaltern, auch in Baden-Württemberg, die dann sagen, ich habe hier Probleme, ich kann mit meinem Psytrance-Festival kein Festival machen, weil ich bin dann im Aufbau und dann kommt die Polizei und bricht das ab. Das kann es ja nicht sein. Also hier gibt es eine Tanzkultur, die wird behindert und das erinnert mich an Sachen, an die ich mich gar nicht erinnern will. Aber da muss man halt irgendwie jetzt dann beigehen und muss dann Bedingungen schaffen und das kann man dann vielleicht über die UNESCO mit dem immateriellen Kulturerbe für die elektronische Tanzmusikkultur. Wer das unterstützen möchte, kann das gerne machen.
Das haben Sie schon mehrfach gesagt, deswegen muss ich Sie jetzt unterbrechen. Wir werden das verlinken, denn unsere Redezeit ist leider um. Okay. Aber ganz herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Dr. Motte.
Dankeschön und schönen Tag euch allen.
Eins gehört.